Amen.
Danke, Herr, wir beten für dein Wort heute Morgen. Mhm. Sprich du dein Wort zu uns.
Amen.
Amen. Wir wollen deine Stimme hören.
Mhm.
Wie du gesagt hast, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Amen.
Und auch auf dein Wort hören und umkehren, mhm, in allem, was du zu uns sprichst.
Amen.
Ja, gib uns alle so ein wendiges Herz heute Morgen.
Mhm.
Oh, damit dein Wort in uns, an uns nicht vergeblich ist, sondern Frucht bringt, die dir gefällt.
Amen.
Herr, bitte lass dein Wort in uns alle wachsen und Frucht zu deiner Ehre bringen.
Amen. Ja, Herr, wir demütigen uns vor dir. Herr, wir sind die Herde deiner Weide. Herr, aber es sind auch Schafe, die oft in die Irre gehen. Herr, wir kommen wirklich vor dich, um dein Sprechen und auch deine Korrektur zu hören. Herr, wir möchten nicht in die Irre gehen, Herr, sondern deinen Weg beschreiten. Herr, auch auf ihm bleiben, weitergehen, nicht abweichen zur Linken oder zur Rechten. Herr, zeige uns auch über das Sünd- und Übertretungsopfer. Herr, wie es für uns heute erfahrbar ist. Herr, wie es uns rettet von großer Missetat und davor in die Irre zu laufen. Herr, und wie es auch notwendig ist, um deine Stadt zu reinigen, Herr, und alles Unreine draußen zu halten.
Amen.
Ja, wir machen weiter mit dem Sünd- und Übertretungsopfer. Und es schließt an die Fragen, die wir in einer Versammlung hatten. Man muss sich oft fragen über den eigenen Zustand. Wo stehen wir mit dem Herrn und auf welchem Weg sind wir unterwegs? Und es wurden ein paar Fragen schon gestellt. Zum Beispiel, warum werden wenige gerettet? Warum gibt es nicht so viel Freude? Oder warum werden nicht so viele getauft, wie es sein könnte? Und da gibt es noch sicherlich einige andere Fragen oder auch Fragen, die wir selber im Herz haben. Und was auch immer es ist, müssen wir den Herrn fragen. Aber es gibt einen Bereich, der ein großes Hindernis ist für das Wirken des Herrn. Und das ist Sünde. Das ist Sünde und der Herr gehen nicht zusammen. Ja, das Wirken des Herrn kann nicht dort stattfinden, wo Sünde ist. Und von den 5 Hauptopfern, die Gott in 3. Mose 1 bis 5 seinem Volk verordnet hat, sind 2 Opfer dafür da, um die Sünde zu behandeln. Das 4. Opfer, das Sündopfer, und das 5. Opfer, das Übertretungsopfer. 2 von 5 ist sehr viel. Das zeigt, dass es nicht ein nebensächliches Problem ist. Oder wir sagen können, ja, wir machen viele gute Sachen und Sünde, ja, das ist, passiert mal, ist aber nicht so ein Problem. Nein, wenn der Herr 2 von 5 Opfern dafür bestimmt, dass sie die Sünde behandeln, dann ist das ein Problem, was nicht zu unterschätzen ist. Und wir können da von unseren Vorfahren lernen, von den Israeliten, von einem Negativbeispiel, wenn sie nicht darauf geachtet haben, die Unreinheit und die Sünde aus ihrer Mitte wegzutun. Dann ist es gut, da zu sehen, was war das Ergebnis davon. Und da habe ich ein paar Verse rausgesucht. Den ersten Abschnitt, den ich vorlese, ist Jesaja 1, Vers 10 bis 15. Jesaja 1, ich lese es vor ab Vers 10. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Also es sagt zwar Fürsten von Sodom, aber er redet hier zu seinem Volk. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliche Opfergaben. Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, Festversammlungen halten, Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Oh, ja. Ich glaube, wir finden viele Sachen darin wieder, die eigentlich gut sind und die wir hier auch machen und die wir üben. Wir haben die Opfer, die Brandopfer. Wir bringen Räucherwerk, was ein Bild für das Gebet ist. Wir halten die Feste. Wir beten zu dem Herrn. Aber all das ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Und woran liegt es? Sünde ist mit dabei. Er sagt, Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Und wie auch schon gesagt wurde, es ist nicht die Form und die Sache, die man macht, das Entscheidende, sondern ob man in Reinheit die Dinge tut und ob man sie nach dem Willen des Herrn macht. Und das Volk hat es nicht mehr so gemacht. Sie haben zwar noch die Vorschriften in gewisser Weise erfüllt, aber nicht mehr so, dass es vor Gott wohlgefällig war. Und das Ergebnis war, dass am Ende Gott das Gericht bringen musste. Weiter in Jesaja gibt es in Kapitel 59 drei Verse. Jesaja 59, 1 bis 3. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, dass sie nicht retten könnte, und sein Ohr nicht zu schwer, dass es nicht hören könnte. Ja, dem Herrn all die Dinge, die er uns auch verheißen hat, dass wir zu Jüngern machen, alle Völker, dass die Freude zunimmt, dass Errettung und Friede in den Palästen ist, dass die Heilung stattfindet. Es ist für den Herrn nichts Schwieriges. Seine Hand ist nicht zu kurz, dass er erretten könnte. Sein Ohr ist nicht zu schwer, dass es nicht hören könnte. Das ist nicht das Problem. Wenn der Herr etwas machen will, wenn er jemanden anrühren und heilen will, ist für ihn kein Problem. Wenn er Menschen retten möchte, ist auch keine Schwierigkeit. Seine Hand ist nicht zu kurz. Aber es gibt ein Problem. Und zwar heißt es, sondern eure Vergehen trennen euch von eurem Gott. Und Vers 2 lese ich jetzt. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Schuld. Eure Lippen reden Lügen und eure Zunge dichtet Unrecht. Keiner erhebt Klage mit Recht und keiner führt eine Rechtssache gemäß der Wahrheit. Sie vertrauen auf Nichtiges und reden Unwahres. Sie gehen mit Unheil schwanger und gebären Unrecht. Ja. Der Zustand von dem Volk war das Problem, warum Gott nicht mehr wirken konnte. Und das ist auch eine ernste Warnung für uns heute. Wenn man mit Sünde nachlässig umgeht und nicht darauf achtet, in Reinheit zu wandeln und die Sünde aus der Mitte hin vorzutun, wie auch das Beispiel mit dem Scheber, dann kann es sein, dass wirklich alles kaputt geht. Und es gibt hier wieder zwei Verantwortungen. Einmal hat jeder von uns selber die Verantwortung vor dem Herrn im Umgang mit der Sünde, aber auch wir als seine Gemeinde, wir als seine Stadt haben auch eine Verantwortung vor dem Herrn. Und keiner kann sich auch rausnehmen. Ich finde, eines der stärksten Beispiele ist die Geschichte aus Josua 7. Ich fasse sie nur zusammen, weil sie etwas länger ist. Aber als das Volk in das gute Land eingezogen ist, unter Josua, mussten sie viel gegen den Feind kämpfen. Und der Herr war mit ihnen und er hat überall, wo sie hinkamen, hat er ihnen den Sieg gegeben. Aber er hat ihnen auch gesagt, wie sie kämpfen sollen, was sie tun sollen, wie sie mit den Feinden umgehen sollen. Und bei der Stadt Ai, als sie sie einnehmen wollten, da gab es davor ein Problem, weil bei den Feinden davor hatte Gott angeordnet, dass man sich nicht an den Besitz vergreifen darf von den Feinden. Und es war auch so, das Volk hat sich dran gehalten, aber es gab eine Person, das war der Achan, der hat doch etwas genommen. Dann könnte man sagen, ja okay, die anderen sind ja nicht schuld, die haben ja nichts genommen, also nur diese Person wird Gott jetzt bestrafen. Aber wenn man die Geschichte liest in Josua 7, dann sieht man, es war nicht so. Man kann sich nicht rausnehmen und sagen, was ich mache, spielt keine Rolle. Und das ist ein starkes Beispiel, was zeigt, Achan hat etwas von dem Gebannten genommen und versteckt. Und dann, als sie nach Ai ziehen wollten, war Gott nicht mit ihnen, sondern die Feinde haben Israel geschlagen. Und sie mussten fliehen, das kannten sie noch gar nicht, und sie haben auch 36 Mann verloren. Stellt euch mal vor, was das für ein Einfluss ist, was dieser eine Mann machen konnte. Das muss uns auch einen Eindruck geben, dass wir sagen, hey, Herr, ich möchte nicht Unheil über die Stadt bringen. Ich möchte nicht Dinge im Verborgenen behalten, von denen du gesagt hast, ich soll sie nicht tun oder ich soll sie abgeben. Und am Ende war die Strafe groß für Achan. Er wurde ausgerottet, ich glaube sogar mit seiner Familie. Und das Volk hat einen großen Verlust erlitten. Und auch hat Gott gesagt, er möchte nicht unter einem Volk wohnen, wo Unreinheit herrscht. Und es ging sogar bis so weit, wie sich jeder Einzelne an seinem Leib, wie er sich um seine körperliche Reinheit kümmert. Das war für Gott wichtig. Wenn ihr in Mose das nochmal nachlest, die Vorschriften, dann sieht man, selbst diese Sache war für Gott etwas Wichtiges und hat er gesagt, wenn ihr auch nicht darauf achtet, auf eure körperliche Reinheit, dann kann ich nicht in eurer Mitte wohnen. Denn ich bin ein heiliger und reiner Gott. Und er musste immer wieder ausziehen. Eigentlich ist es ein Verlangen, unter uns zu wohnen, mit uns in dieser Stadt zu sein. Aber wir haben gesehen, er musste immer wieder aus der Mitte des Volkes Israel raus. Er hat mit seiner Bundeslade die Stiftshütte verlassen. Und er ist in Offenbarung aus den Gemeinden rausgegangen. Und da hat jeder von uns auch ein Stück Verantwortung, was wir mittragen. Wenn wir nicht auf die Reinheit achten, wenn wir Sünde nachlässig behandeln und tolerieren, dann verunreinigen wir auch den Ort, an dem Gott wohnen möchte. In Offenbarung 21, Vers 27 steht über die Stadt geschrieben, dass niemals etwas Unreines in sie hineinkommen wird. Oh, das ist doch ein hohes Ziel. Niemals etwas Unreines. Wir haben ja auch gehört, wir sollen so wie Elisa sein, im zweifachen Geist. Wir können auch beten, Herr, nicht nur, ich möchte ein bisschen von meiner Sünde loswerden, sondern gleich für ihn fordern und sagen, niemals etwas Unreines hinein. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass ich ein paar Sachen loswerde, sondern ich möchte ganz frei werden. Ich möchte, dass nichts Unreines auch in mich hineinkommt. Ich kämpfe auch für die Stadt, dass in die Stadt nichts Unreines hineinkommt. Und wenn ich etwas sehe, dann kämpfe ich im Gebet, dass diese Unreinheit ausgefegt wird und arbeite mit dem Herrn zusammen, dass nicht Unreinheit in der Stadt drin bleibt. Und die Opfer in 3. Mose geben auch einen praktischen Weg, wie wir in unserem persönlichen Leben mit der Sünde umgehen können. Deswegen lese ich mal von beiden Opfern ein paar Verse vor. Das ist jetzt 3. Mose, 1. Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, wenn sich eine Seele aus Versehen versündigt gegen irgendeines der Gebote des Herrn, dass sie etwas tut, was man nicht tun darf, so soll als Vorschrift gelten. Wenn der gesalbte Priester sündigt, so dass er eine Schuld auf das Volk bringt. Ja. Seid ihr gesalbte Priester? Herr Jesus, ich muss auch bekennen, ich habe auch sicherlich Schuld auf das Volk schon gebracht. Und alles, was ich sage in der Vorbereitung, es war auch das meiste einfach auch etwas, was Gott zu mir gesprochen hat in der letzten Zeit, wo auch meinen Zustand aufgedeckt hat und mir gezeigt hat, wo ich umkehren muss. Wenn der gesalbte Priester sündigt, sodass er eine Schuld auf das Volk bringt, so soll er für seine Sünde, die er begangen hat, einen makellosen Jungstier dem Herrn als Sündopfer darbringen. Ja, das ist die größte Größe der Jungstier. Das zeigt, es ist keine kleine Sache, wenn es um das Volk geht, wenn es um die Stadt geht. Es ist nicht etwas Nebensächliches. wo man sagen, komm, ach ja, es spielt keine Rolle, sondern es ist sogar ein Stier. Das zeigt uns, wir sollen es ernst nehmen. Und dann in 3. Mose 5, oder das Sündopfer, haben wir bisher gesehen, ist, behandelt die Wurzel der Sünde. Es geht nicht so sehr um die einzelnen Sünden, sondern es geht um die Sünde, die in uns wohnt, wie es auch im Römerbrief heißt. Es gibt die Sünde, die in uns wohnt. Und wir, die wir uns einmal entschieden haben, mit Gott zu leben, haben auch entschieden, wir leben nach dem Gesetz Gottes. Und wir wollen nicht mehr die Sünde leben. Aber es gibt die Sünde in uns, die das am Ende ist, die noch sündigt. Unser Innerstes möchte gar nicht sündigen. Und wir hassen sogar das, wenn die Sünde es tut. Oder wenn wir sündigen. Aber die Sünde, die gegen uns kämpft, sie ist es, die es ausführt. Und das ist ein Dilemma, aber Gott hat uns einen Weg gegeben, um damit umzugehen. Und das ist das Sündopfer. Weil es zeigt, wie man auch diese Sünde überwinden kann und nicht mehr ein Sklave der Sünde ist, sondern von Gott in die Freiheit geführt wird, um seinen Willen zu tun. Und das Übertretungsopfer, wo wir jetzt ein paar Verse noch lesen, einer der großen Aspekte ist, dass man sich viel verunreinigt und einfach durch das Leben, was wir leben im Fleisch, gibt es immer wieder Versündigungen und Verunreinigungen. Und für all das gibt es das Übertretungsopfer. Vielleicht tue ich den Vers vorher noch lesen, in Jesaja 53, Vers 10. Jesaja 53, Vers 10 heißt es über Jesus, ja, das ist das bekannte Kapitel. Dem Herrn gefiel es, ihn, also Jesus, zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Und jetzt, wenn er sein Leben zum Übertretungsopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seine Hand gelingen. Ja. Ja, Jesus hat sein Leben und sein Blut gegeben für die Vergebung unserer Sünden. Und hier heißt es, er hat sein Leben gegeben zum Übertretungsopfer. Dieses fünfte Opfer, was genannt wird. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Und sein Blut, heißt es auch, wäscht alle unsere Sünden rein. Auch alle Verunreinigungen. Jetzt in dem Bewusstsein können wir die Verse lesen. Ich lese 3. Mose 5, 1-6. Und wenn eine Seele dadurch sündigt, dass sie etwas nicht anzeigt, obwohl sie die Fluchandrohung vernommen hat und Zeuge ist, weil sie es gesehen oder erfahren hat, und so Schuld auf sich bringt. Oder wenn jemand irgendetwas Unreines anrührt, sei es das Aas eines unreinen Wildes oder das Aas eines unreinen Viehs oder das Aas eines unreinen kriechenden Tieres und es ist ihm verborgen gewesen und er wird unrein und schuldig. Oder wenn jemand die Unreinheit eines Menschen anrührt, irgendetwas von alledem, womit man sich verunreinigen kann, und es ist ihm verborgen gewesen, er hat es aber nun erfahren und ist nun schuldig. Oder wenn jemand leichtfertig mit seinen Lippen schwört, Gutes oder Böses tun zu wollen, irgendetwas von dem, was ein Mensch so leichtfertig schwören mag, und es war ihm verborgen. Er erkennt es aber nun und hat sich in einer dieser Sachen schuldig gemacht. Wenn er nun durch etwas derartiges Schuld auf sich gebracht hat, so bekenne er, woran er sich versündigt hat, und bringe dem Herrn sein Schuldopfer dar für seine Sünde, die er begangen hat. Ein weibliches Tier vom Kleinvieh, ein Schaf oder eine Ziege zum Sündopfer, und der Priester soll damit Sühnung für ihn wirken, wegen seiner Sünde. So erstaunlich, der Herr hat schon damals den Weg gezeigt, wie man von der Sünde loskommt. Es gibt sehr viel, womit man sich verunreinigen kann. Hier ist die Speise erwähnt, das Aas oder die Tiere. Das ist ein Bild auch auf die Dinge, die wir in uns aufnehmen. Es gibt viel, was wir aufnehmen, vor allem durch unsere Augen und unsere Ohren, was sündig ist, was unrein ist und was auch uns befleckt. Manchmal geschieht das so schnell, dass wir wissen gar nicht, wie uns geschieht. Hier heißt es sogar in Vers 2, es ist ihm verborgen gewesen. Manchmal oder oft passiert es, dass wir gar nicht beabsichtigen, etwas Unreines in uns aufzunehmen, aber es kommt einfach. Und hier sagt er, es ist ihm verborgen gewesen, aber er wird trotzdem unrein und schuldig. Oder wenn man die Unreinheit eines Menschen anrührt. Ja, wie schnell geht es durch den Kontakt zu anderen Menschen, dass etwas Unreines kommt, ein Wort, was verunreinigt, eine Tat oder eine Begierde im Herzen. Es geht auch sehr schnell, dass Verunreinigung hineinkommt. Und wenn man es erfährt und man ist schuldig. Oder auch in dem, was wir reden, Vers 4. Wenn man leichtfertig mit seinen Lippen schwört, Gutes oder Böses tun zu wollen. Es geht, die Zunge ist so schnell, da kommen so schnell Sachen raus, die wir hinterher bereuen und die uns auch verunreinigen. Ja, der Herr hat auch gesagt, das, was von innen nach außen kommt, ist sogar das, was uns wieder verunreinigt. Und für all diese Dinge gibt es das Übertretungsopfer und hat der Herr auch einen Weg gegeben. Weil es ist nicht so, dass Jesus einfach gestorben ist und jetzt sind die Sachen kein Problem. Okay, ich habe etwas gesagt, was nicht in Ordnung war, oder ich habe etwas Unreines in mich aufgenommen, aber Jesus ist ja für mich gestorben, deswegen ist es egal. Das ist nicht der Weg. Sondern hier schon in 3. Mose 5, Vers 5, sagt er, wenn er durch irgendetwas derartiges Schuld auf sich gebracht hat, so bekenne er, woran er sich versündigt hat. Und da hat der Herr mich auch erinnert, bist du wirklich treu darin, auch zu bekennen? Und ich musste bezeugen, nein, ich war oft am Morgen, habe ich nicht bekannt, sondern ich habe relativ leichtfertig auch gesagt, okay, reinige mich und jetzt gehe ich weiter. Aber es waren öfter Dinge da, wo der Herr mir gezeigt hat, du musst es vor mir auch bekennen. Sprich diese Sache vor mir aus und bitte um Vergebung. So bekenne er seine Sünde und woran er sich versündigt hat. Und das in 1. Johannes 1, Vers 9 wiederholt er das auch nochmal. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Amen. Ja. Da ist es tatsächlich gut, eine Gewohnheit sich anzuüben. Nicht eine Tradition, sondern die Gewohnheit, von Herzen Buße zu tun und zu bekennen, die Sachen, wo man sich vor dem Herrn versündigt hat. Das ist das Übertretungsopfer. Und es ist sogar so, in dem Abschnitt, was wir in 3. Mose 5 gelesen haben, steht immer, wenn er es erkannt hat oder wenn er es jetzt erkennt, dann soll er ein Opfer bringen. Aber es ist, ich weiß nicht, ob es sogar mehr ist, vielleicht gibt es sogar mehr Dinge, die wir gar nicht erkennen, worin wir uns versündigen. Und da hat ein Psalmist in Psalm 19 geschrieben, in Vers 13, Psalm 19, Vers 13. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeih mir die verborgenen Sünden. Ja. Es gibt sicherlich sehr viel, was wir jetzt noch gar nicht sehen oder erkennen können, worin wir uns versündigen. Aber hier können wir auch den Herrn bitten, verzeih mir auch die verborgenen Sünden. Manchmal ist es auch so, in meiner Erfahrung, dass ich irgendwie merke, ich bin von Gott getrennt. Und ich weiß aber auch nicht, warum. Manchmal gibt es etwas Verborgenes, was wir gar nicht sehen können, was unsere Verbindung zu dem Herrn getrennt hat. Und auch da können wir ihn bitten, verzeih mir die verborgenen Sünden. Und der Herr geht aber auch noch geht sogar tiefer. Diese Vergebung durch das Übertretungsopfer ist die Grundlage, dass wir zu dem Herrn kommen können. Und dann führt es aber weiter, obwohl das fünfte Opfer das Übertretungsopfer ist, ist das Sündopfer das, was noch weitergeht und noch mehr in die Tiefe geht. Weil Gott das Ziel mit uns hat, uns auch zu reinigen, uns zu einer Braut zu machen, die keinen Makel mehr hat, die keinen Flecken mehr hat. Und wie wir gelesen haben, zu einer Stadt, wo nichts mehr Unreines hineinkommt. Und deswegen geht das Sündopfer noch tiefer. Nämlich an die Wurzel der Sünde, die in uns drin steckt. Und um das zu sehen, wollte ich mal noch Römer 6, Vers 16 lesen. Wisst ihr nicht, wem ihr euch selbst als Sklaven gebt zum Gehorsam, dem gehorcht ihr und seid seine Sklaven. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Das ist das, was die Sünde machen will. Die Sünde ist Sklaverei. Das muss uns wirklich bewusst sein. Wer die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und wer Sünde zulässt und nicht behandelt, der wird ein Sklave dieser Sünde. Und die Sklaverei wird immer stärker und immer tiefer. Das hat die Sünde an sich. Die Sünde, in Hebräer heißt es, sie kann sogar umstricken. Wenn man einmal etwas tut, ist man vielleicht noch nicht so gefesselt. Aber umso länger man etwas zulässt, dann kann, wie so eine Spinne, dann kann sie das Netz um einen weben. Und wenn du dich dann versuchst zu bewegen, dann bist du nicht mehr frei. Dann bist du wie ein Sklave in Ketten und du kommst nicht mehr aus der Sünde raus. Und diese Sünde, die so eine Kraft hat, die ist in uns drin. Der Römerbrief sagt, ich finde in mir vor dieses Gesetz der Sünde. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Das ist die Waffe, die Satan gegen uns hat, vor allem auch persönlich. Das ist das, womit er immer wieder versucht, uns zu Fall zu bringen, indem er diese Waffe zieht, die Sünde, und sagt, probier doch mal diese Sache. Meistens ist es dann noch nicht irgendwie so schlimm, sondern es ist irgendwie wie ein kleiner Faden, den man sich mal hingibt. Aber man merkt nicht, wie es langsam sich der Kreis immer enger zieht. Und besonders wenn man verstrickt ist, ist es sehr schwer, aus einer Sache wieder herauszukommen. Aber dafür gibt es das Sündopfer. Das Sündopfer hat eine immense Kraft. Ja, das ist der Stier. Es ist das größte Opfertier. Und es ist die Kraft des Herrn, die Sünde auch überwunden hat. Also egal, wie sehr sich auch eine Fliege im Netz zappelt oder wenn man im Treibsand ist, derjenige, der drin steckt, kann sich da nie selber rausbefreien. Sondern umso mehr man zappelt, desto mehr steckt man noch drin. Und da müssen wir erkennen, Jesus ist für das Waschen der Sünde gestorben, aber er ist auch, hat sein Leben auch dafür gegeben, damit er uns aus der Sünde befreit. Sein Tod und seine Auferstehung zeigt auch, dass wir aus der Sklaverei der Sünde heraus befreit werden in sein Reich und der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen. Und dieser Weg, den wollen wir uns ein bisschen anschauen, wie man auch von Sünden wegkommt. In meinem Leben war meistens der Psalm 51 der Psalm, den ich gebetet habe, wenn ich gemerkt habe, ich bin verstrickt und ich bin gefallen und ich komme nicht mehr raus. Da habe ich der Psalm, den ich am öftesten gelesen und gebetet habe. Ihr kennt ihn sicherlich auch gut. Und er hat mich ja, allein dieses Wort von dem Herrn hat mich aus einigen schweren Sünden herausgerettet. Ein Psalm, so viel Kraft im Wort des Herrn. Amen. Aber ich möchte euch heute einen anderen Psalm noch vorlesen, der in letzter Zeit oft meinen Zustand beschrieben hat und den der Herr mir gezeigt hat, auch im Umgang mit der Sünde. Und das ist Psalm 38. Ich lese ihn einmal ganz vor. Psalm 38. Ein Psalm Davids zum Gedenkopfer. O Herr, schilt mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in der Glut deines Grimms. Denn deine Pfeile stecken in mir und deine Hand drückt schwer auf mich. Es ist nichts Gesundes an meinem Fleisch wegen deiner Wut und es ist nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Sünden gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich gehe krumm und sehr gebückt. Den ganzen Tag gehe ich trauernd einher, denn meine Lenden sind ganz verdorrt. Es ist nichts Gesundes in meinem Fleisch. Ich bin betäubt und ganz zerschlagen. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Herr, du kennst all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Mein Herz erbebt. Meine Kraft hat mich verlassen und das Licht meiner Augen ist auch dahin. Meine Lieben und Freunde scheuen zurück vor meiner Plage und meine Verwandten halten sich fern. Die mir nach dem Leben trachten, stellen mir nach und die mein Unglück suchen, bereden, wie sie mir schaden. Sie sinnen auf Trug den ganzen Tag. Ich bin wie taub und höre nicht und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. Ich muss sein wie einer, der nicht hört und keine Widerrede in seinem Mund hat. Aber ich hoffe, o Herr, auf dich. Du, Herr, mein Gott, wirst erhören. Denn ich sagte, dass sie sich ja nicht über mich freuen. Wenn mein Fuß wankte, würden sie sich hoch rühmen gegen mich. Denn ich bin dem Fallen nahe und mein Schmerz ist immer vor mir. So bekenne ich denn meine Missetat. Und sorge mich wegen meiner Sünde. Aber meine Feinde leben und sind mächtig. Die mich zu Unrecht hassen, derer sind viele. Die mir Gutes mit Bösem vergelten, feinden mich an, weil ich dem Guten nachfolgte. Verlass mich nicht, o Herr, mein Gott, sei nicht fern von mir. Eile mir beizustehen, o Herr, meine Rettung. Halleluja. Herr Jesus. Ja, das war oft meine Erfahrung. Ich hatte auch mit dem Psalm 51 oft die Erfahrung gemacht, dass der Herr mich rausgeholt hat. Aber in letzter Zeit hatte ich einige Sachen, aus denen ich nicht rausgekommen bin. Oder wo ich nicht diese Rettung so erfahren habe. Und da habe ich auch gemerkt, dass es nicht immer genau das Gleiche, was der Herr machen möchte oder wie er uns aus einer Situation rausbringt. Und bei mir, das habe ich, glaube ich, schon öfter geteilt, war es oft so, dass ich die Sachen gerne alleine mache. Besonders auch, wenn es um meinen persönlichen Zustand geht oder meine Sünde. Das teile ich sehr ungern. Und deswegen habe ich auch früher das nicht geteilt, sondern nur zum Herrn gerufen, alleine. Niemand wusste von vielen Dingen. Und durch das Wort eben aus Psalm 51 hat er mich auch aus vielen Dingen rausgeholt. Aber in letzter Zeit hat er mir gezeigt, das ist jetzt gerade nicht der Weg für dich, sondern es gibt jetzt noch einen anderen Weg. Und hier heißt es am Ende, Vers 22, verlass mich nicht, o Herr, mein Gott, sei nicht fern von mir. Eile mir beizustehen, o Herr, meine Rettung. Und diese Rettung hat in letzter Zeit bei mir so ausgesehen, dass der Herr Brüder geschickt hat. Das ist ein für mich unangenehmer Weg, aber es ist der Weg, den der Herr gerade aufzeigt, dass ich mit meiner Sünde nicht alleine bin, sondern es einen Weg gibt, auch gemeinsam gegen die Sünde anzugehen. In diesem Psalm steht ja auch, dass es Feinde gibt. Wenn es viele Feinde gibt, dann braucht man auch viele, die sich gegen den Feind verteidigen. Ja, wenn du alleine bist und es kommen von allen Seiten die Feinde, was willst du noch machen? Und ich glaube, Gott lässt das auch zu, dass viele Feinde kommen, damit wir es nicht mehr alleine schaffen. Aber das ist auch nicht das, was dem Herrn Ehre macht. Wenn jeder von uns allein so stark ist und alles überwindet und wir dann sagen können, schaut mal, ich habe das mit dem Herrn geschafft, ich allein. Das ist nicht der Ausdruck der Stadt, sondern der Ausdruck der Stadt ist, dass man gemeinsam auch gegen den Feind kämpft. Und der Weg, den der Herr da gegeben hat, ist nicht nur auch gegen die Sünden vor dem Vater zu bekennen, sondern auch die Sünden einander zu bekennen. Und da heißt es in Sprüche 28 zum Beispiel, Vers 13, ist einer meiner Lieblingsverse. Sprüche 28, 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen.
Amen.
Amen. Amen. Danke, Herr. Ja, ich glaube, dass in jedem von uns, wenn Schuld oder ein Vergehen da ist, die erste Reaktion ist, hat das jemand gesehen? Und dann, wenn es niemand gesehen hat, ist man froh und man möchte es auch niemandem erzählen. Aber hier sagt der Psalmist, wer sie verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Und was wird nicht gelingen? Sie zu überwinden. Weil dann, wenn nächstes Mal die Versuchung wiederkommt, dann fällt man einfach wieder. Guckt man auch wieder, hat es wieder jemand gesehen? Nee, okay, ich verheimliche es wieder. Und so wird die Sache immer größer, die man versucht zu verstecken. Und irgendwann, wenn es dann rauskommt, dann gibt es einen großen Ausbruch. Und dann gibt es viel Schaden. Deswegen nicht die Schuld verheimlichen, sondern gleich, wenn etwas anfängt, vor den Herrn bringen und auch, wenn nötig, mit den Heiligen teilen. Ja. Genau, wir schauen uns das etwas genauer an, wie es geht. Nicht vor allen alles erzählen, sondern zum Beispiel in Jakobus 5 ist ein guter Weg. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt deshalb, das können wir mal zusammenlesen. Ich habe heute viel vorgelesen. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt deshalb einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Die wirksame Bitte eines Gerechten vermag viel. Halleluja. Ja. Das zeigt den Weg. Ja, weil wenn man das jemandem bekennt, dann gibt es einen mehr, der damit einstehen kann und mit gegen den Feind kämpfen kann. Und das ist auch meine Erfahrung gewesen. Ich habe Gott öfter gefragt, okay, mit wem kann ich das teilen, weil es mir auch sehr schwer fällt. Und dann hat Gott auch ein paar Brüder mir gezeigt, mit denen ich das teilen konnte, und das war sehr gut. Das ist wirklich sehr heilsam, wenn man zu jemandem geht und etwas bekennt und man nicht Stirnrunzeln empfängt oder Unverständnis, sondern wenn jemand sich auch der Situation annimmt, selbst wenn er es nicht nachfühlen kann oder selber nicht erlebt hat, aber wenn er es einfach aufnimmt und teilt und sagt, ich werde da mit dir stehen und dafür beten. Und allein schon auch das Wissen, dass jemand das weiß, hat mich schon oft bewahrt. Und auch das Wissen, dass jemand für mich betet, hat mir auch schon in den letzten Wochen in einigen Situationen geholfen, zu überwinden. Denn die wirksame Bitte eines Gerechten vermag viel. Und dann können wir noch in Prediger sehr bekannte Verse lesen, die normalerweise in einem anderen Zusammenhang gelesen werden. Aber wenn wir sie in dem Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Sünde lesen, dann wird es, ja, ich fand es war wunderbar, als ich die zu Hause gelesen habe, diese Verse. Lasst sie uns auch zusammen lesen. Prediger 4, Vers 9 bis 12. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Amen. Halleluja. Ja, Herr Jesus. Amen. Wenn man den einen angreift, können beide Widerstand leisten. Halleluja. Ja. Also das war ein, ein Weg, auf dem ich auch am Lernen bin, den der Herr jetzt in letzter Zeit gezeigt hat. Mach es nicht allein, sondern du bist in eine Stadt eingebaut und ihr kämpft zusammen gegen den Feind.
Amen.
Und das auch mächtig. Wenn zwei in einer Sache übereinkommen, dann wird der Herr das auch erhören. Und er wird mitten unter ihnen sein. Ja, das ist ein Weg, wie wir aus dieser Sünde herauskommen. Die beiden Opfer haben sehr, sehr viel, wo man noch reingehen kann. Sehr viele Aspekte. Aber ich wollte es hierbei belassen und noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Und zwar den wir als Stadt vor dem Herrn haben, die Verantwortung. Ja, was machen wir, wenn wir merken, dass Dinge nicht laufen? Oder dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind? Oder dass Sachen, Missstände da sind, die nicht da sein sollten? Was ist nicht unser persönlicher Umgang, sondern unser Umgang als Gottes Volk damit, als seine Gemeinde? Und der Herr hat durch seine Propheten früher sehr viel Unheil angekündigt, wenn sie sich von ihm abgewandt haben und anderem nachgelaufen sind oder Unrecht in ihrer Mitte geduldet haben. Und dann hatte das Volk Israel auch die Wahl, was machen sie? Machen sie einfach weiter und jeder kümmert sich um sein eigenes? Oder zieht man sich zurück und sagt, okay, dann, wenn das nicht läuft, dann mache ich jetzt halt einfach meinen eigenen Stiefel? Wenn das passiert ist, dann ist aber auch das Gericht des Herrn gekommen. Und der Herr musste sein Volk züchtigen, musste, als es später die Stadt Jerusalem gegeben hat, hat sie einnehmen lassen, hat alle Herrlichkeit weggenommen, der Priesterdienst hat irgendwann aufgehört. Deswegen ist gerade der Anfang immer ein wichtiger Moment, wenn man merkt, etwas läuft aus dem Ruder. Und was ich stark fand, ist, wenn das ganze Volk sich vor dem Herrn gedemütigt hat. Gibt es einige Beispiele. Können wir auch im Nachgang mal diese Geschichten lesen, wo man sieht, was passiert, wenn sich das Volk demütigt. Das ist nämlich der einzige Weg gewesen, wie man das Gericht abwenden konnte. Es gab nichts anderes, was sie machen konnten. Keine Anstrengung, kein neuer Krieg, den sie begonnen haben, sondern der einzige Weg war Umkehr und sich vor Gott zu demütigen. Auch mal innezuhalten und auch auszuharren. Und da ein Beispiel ist in Esra, als sich das Volk verunreinigt hat und hat Gott starkes Gericht angekündigt. Und dann haben sie es sehr ernst genommen, haben gesagt, okay, wir kommen jetzt alle vor Gott. Wir kommen alle vor Gott, um zu hören, was wir tun sollen. Das ist in Esra 10. Und sie kamen zusammen und es hat in Strömen geregnet. Und sie standen da und haben gezittert, aber sie haben ausgeharrt vor dem Herrn, bis klar war, was sie machen sollen. Und es hat mich auch daran erinnert, was ein paar Geschwister in letzter Zeit geteilt haben, nämlich, dass der Herr ihnen zum Beispiel gesagt hat, sie sollen auf die Knie gehen und sie dann Vorbehalte hatten und gesagt haben, ja, das geht wegen der Gesundheit nicht oder das könnte wehtun. Und ich kenne das auch, wenn man lange auf den Knien ist, das kann schon unangenehm sein. Aber man muss vor dem Herrn auch mal ausharren. Es geht nicht, dass es immer angenehm ist und einfach und schnell. Das ist nämlich unsere Zeit, ist angenehm, einfach, schnell. Das ist unser Zeitalter. Aber das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist nicht angenehm, einfach und schnell. Besonders, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Dann wird er nicht, wenn wir mit 250 auf der Autobahn unterwegs sind, dann wird er nicht einfach das Navi sagen, okay, jetzt hier mal schnell hier euch die Spur wechseln. Sondern wenn du zu schnell unterwegs bist, das hatte ich tatsächlich auch mal, als ich zur Festversammlung wollte in Heilbronn. Bin ich ziemlich schnell gefahren und dann bin ich so schnell gefahren und glatt an Heilbronn vorbeigefahren. Und dann kam ich doch viel zu spät. Ich war eh schon spät dran. Und dann, wenn man so schnell unterwegs ist, dann, ich war mit Sebastian im Auto. Und ich habe gedacht, okay, das ist wirklich nicht der Weg, einfach noch schneller zu machen. Ja. Das darf uns auch nicht passieren. Wenn eine Sache nicht läuft, dann mache ich sie einfach noch stärker, damit sie dann vielleicht doch läuft. Das ist nicht der Weg. sondern der Weg ist innehalten. Mal auf die Bremse drücken und vor dem Herrn fragen, welche Ausfahrt habe ich vielleicht verpasst? Ist es vielleicht auch mal dran, einen U-Turn zu machen? Und das, so persönlich müssen wir das lernen, aber auch als Gemeinde. Und ich glaube, das ist nicht einfach, dass man als Gemeinde ein Bewusstsein hat dafür, auf welchem Weg man ist und auch wo man umkehren muss und dass wir das auch gemeinsam machen. Weil es braucht auch erstmal das Licht des Herrn. Ja, wir können nicht sagen, okay, wir müssen einfach dieses und jenes ändern. Das wird, dann fahren wir nur auf eine andere Autobahn in genau der gleichen Geschwindigkeit falsch weiter. Sondern das, was es braucht, ist, dass der Herr Licht gibt. Und das war, was das Volk auch oft gemacht hat, wenn zum Beispiel bei Achan und als sie Ai einnehmen wollten, es war erstmal gar nicht klar, was das Problem ist. Sondern sie haben nur gesehen, wir werden von dem Feind geschlagen. Und sie waren sehr verzagt. Aber dann sind sie vor Gott gekommen und haben ihn gefragt, was ist denn das Problem? Sie haben nicht gesagt, okay, das Problem war wahrscheinlich, dass wir nur 2000 Leute hochgeschickt haben. Jetzt schicken wir einfach alle. Ich glaube, das wäre vielleicht so unsere Reaktion. Wenn das ein bisschen nicht gereicht hat, dann probieren wir es stärker. Sondern was das Volk damals gemacht hat, sie haben Gott gefragt, was ist das Problem? Und sie haben vor Gott geweint. Sie haben gewartet auf Gottes Richtspruch. Und Gott hat auch nicht aus dem Himmel direkt gedonnert, Achan war es. Das war nicht seine Antwort. Sondern wie Gott, es wurde immer weiter eingeschränkt. Es wurde durch das Los wurde gezogen. Okay, das Problem liegt in diesem Stamm. Das war schon mal etwas weiter eingeengt. Und dann wurde es weiter das Los gezogen. Okay, es liegt in dieser Familie. Und dann wurde nochmal das Los geworfen und dann wurde Achan gefunden. Das zeigt, es ist gar nicht so einfach, das Problem zu finden. Und auch nicht so schnell. Sondern es braucht ein Ausharren und auch ein gemeinsames Durchhalten, bis man der Ursache auf den Grund gegangen ist. Bis Gott mit seinem Licht klar scheinen kann und zeigen kann, hier liegt das Problem. Und hierin müsst ihr umkehren. Und diese Sache muss aus eurer Mitte fortgetan werden. Und ich bin überzeugt, dass wir das lernen müssen. Dass wir uns dafür auch Zeit nehmen müssen. Vielleicht auch mal mehr Zeit als eine Gebetsversammlung von einer Stunde oder so. Sondern auch mal einfach eine Zeit so lange, bis es braucht, bis der Herr was zeigt. Mal vor ihm auszuharren. Aber das erfordert Kraft. Das erfordert wirklich Kraft. Ich merke das in meinem persönlichen Leben. Vor dem Herrn mal auszuharren, bis er auch mal ein Problem aufzeigt oder bis man zu ihm durchdringt, das ist nicht einfach. Wenn ich nach 5 Minuten nicht die Antwort habe, dann ist in mir so ein starkes Schreien, okay, hör auf, lass es doch lieber. Mach was anderes, es gibt jetzt keine Antwort. Aber es braucht Kraft, um dran zu bleiben, bis man durchgedrungen ist. Es ist wirklich ein Durchbrechen, was notwendig ist. Und da ist in 2. Könige 19, Vers 3, war das Volk Israel auch sehr in Bedrängnis. Und sie haben das auch erfahren, dass sie diesen Durchbruch nicht geschafft haben. Und da heißt es, 2. Könige 19, 3, und sie sprachen zu ihm, so spricht Hiskia, das ist ein Tag der Not und der Züchtigung und ein Tag der Schmach. Denn die Kinder sind bis zum Durchbruch gekommen, aber da ist keine Kraft zum Gebären. Ja. Dieser letzte Akt, den es manchmal braucht, um wirklich durchzubrechen, das erfordert Kraft. Und da müssen wir den Herrn anrufen und den Herrn wirklich um Erbarmen anflehen, dass er uns die Kraft gibt, um durchzubrechen. Weil wenn das nicht geschieht, was nützt der ganze Weg vorher? Was nützt eine Schwangerschaft von 9 Monaten und die Einleitung der Geburt, wenn am Ende das Kind nicht da ist? Nichts. Es nützt gar nichts. Sondern das Entscheidende ist, dass man bis zum Durchbruch kommt, bis das Kind geboren ist. Dann ist es geschafft. Nicht vorher, sondern man bis zum Ende ausharren, bis man durchgebrochen ist. Und darin, denke ich, wird der Herr uns auch neue Kraft geben. Wenn wir das lernen, vor dem Herrn zu kommen und auszuharren, dann werden wir eine Kraft kennenlernen, die wir in dieser Form noch nicht kennengelernt haben. Jesaja 40 ist auch ein sehr bekannter Vers, aber ich glaube, Jesaja 40, 31. Aber meistens haben wir den zweiten Teil von dem Vers im Sinn. In Jesaja 40, 31 sagt es, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Ja, es ist das Harren. Und es gibt ein Lied, das ich von früher kannte, da heißt es, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Ja, oder hier in dem Harren auf den Herrn. Und auch noch ein zweiter Vers. In der Apostelgeschichte haben sie auch gewartet, bis die Kraft aus der Höhe kam. Sie haben auch nicht sofort losgelegt, sondern haben so lange auch ausgeharrt im Gebet, bis die Kraft und der Zustrom des Herrn kam. Und dazu wollte ich uns aufrufen, dass wir in Ernsthaftigkeit, auch als im Persönlichen, aber auch als Gemeinde vor den Herrn kommen. Und wirklich ausharren vor ihm, bis er uns in den Situationen, in denen wir sind, Licht gibt. Bis er uns zeigt, worin wir umkehren müssen. Und bis er uns auch zeigt, wo wir weitergehen müssen. Es ist ja nicht nur so, dass alles falsch ist oder so, sondern es gibt immer Bereiche, in denen es eine Änderung gibt oder geben muss. Und es gibt auch neue Bereiche, die wir noch gar nicht kennen, in die wir hineinkommen müssen. Und da in beidem braucht es ein Warten auf den Herrn und ein Suchen. Amen.